die heute Morgen hierher fuhr und dann dachte, wann war ich das letzte Mal hier, ging mir so das durch den Kopf, was ich die letzten Wochen alles so gemacht habe. War ja nicht so, dass ich dann auf den Bahamas lag und irgendwie so mir die Sonne habe auf die Haut brennen lassen, was ich ehrlicherweise gesagt gern getan hätte. Aber das war nicht das, wo ich beschäftigt war. Ich war sehr in dem drin, wo ich als Berufung für mein Leben empfinde, was auch damals vor 3 Jahren ungefähr den Ausschlag gab, von Silbern wegzugehen und in diese neue Berufung hineinzutreten, schwachen und zerbrochenen Menschen zu dienen. Das ist genau das, was ich in den letzten Wochen sehr intensiv gemacht habe. Einerseits in Gottesdiensten, ich denke an den Gottesdienst vor 2 Wochen in Aarau für Taubblinde. Silvia war dabei, wo ist Silvia? Da? Du warst dabei, hast das zum ersten Mal erlebt, wie das so zu und her geht, in einem Gottesdienst für Taubblinde, für Menschen, die nicht hören und nicht sehen können. Und dann bereite ich auch so das Programm vor, die Lieder, was ich sagen will. Und jedes Mal habe ich viel zu viel vorbereitet, weil man so wenig sagen kann. Das ist so schwierig, in kurzer Zeit das Wesentliche rüberzubringen. Aber es ist eine gute Übung. Bei jedem Satz, den ich sage, also wenn ich jetzt einen Satz sage, warte ich, bis der Letzte das in die Hand reingeschrieben hat, wie die Taubblinden das dann entgegennehmen, was gesagt worden ist, und kann dann mit dem nächsten Satz weiterfahren. Der Vorteil daran ist, dass man viel Zeit hat zu überlegen, was will ich sagen. Also da kommen keine unbedachten Sätze raus, die muss man sich alle sparen, weil sonst hat man ein Problem mit all den Übersetzern. Letzte Woche war ich in Stuttgart, auch in einem ähnlichen Setting, dort jetzt mehr mit Gehörlosen, wo Sonja dabei war vor ein paar Wochen, wo sie zum ersten Mal in einem Gottesdienst mit dabei war, mit Gehörlosen und mehrfach behinderten Menschen. Auch ein ganz anderes Setting. Manchmal wünsche ich mir so, ich könnte alle so in einen Bus einladen und so mal das so mitzuerleben. Es ist einfach eine Dimension, die den allermeisten nicht bekannt ist, weil wir keine Berührungspunkte haben mit Menschen, die jetzt in so einer Behinderung leben. Und doch ein sehr berührendes Erlebnis, weil ich dort immer eine sehr große Freude, interessanterweise, erlebe, trotz allen Einschränkungen, eine unglaubliche Freude und Dankbarkeit, wie ich es in Settings mit normal gesunden Menschen viel weniger erlebe. Das ist ganz spannend. So der Nachteil, den sie haben, den kompensieren sie irgendwie mit großer Dankbarkeit und Freude und auch in einer großen Aufrichtigkeit. Und dann habe ich mit Sonja jetzt die letzten paar Wochen mitgeholfen an einem Kurs, Lieben, Scheitern, Leben. Das ist ein Kurs, der sich speziell an Menschen richtet, die eine Trennung oder Scheidung erlebt haben, ganz akut oder schon länger her, das spielt nicht so eine große Rolle. Damit klarzukommen, wie gehe ich mit diesen Bruchstücken des Lebens um, mit dem Schmerz, mit dem Unverständnis, mit meinem Versagen, mit dem Versagen anderer Menschen, was auch immer der Grund ist. Es geht gar nicht um den Grund, sondern es geht darum, wie geht es weiter. Da hatten wir jetzt am Freitag den letzten Abend und für mich ganz spannend zu sehen, wie diese Menschen kamen, zum Teil am Boden zerstört, weil das bei manchen brandneu war, und wie Gott diesen Menschen begegnen konnte in einer heilenden Kraft, in einer wieder aufrichtenden Kraft. Die Gesichter sind manchmal kaum wieder zu erkennen, einfach weil sie etwas erleben, auch was wir heute in der Predigt noch hören werden, an der Kraft von Gottes Liebe, an der Kraft von Vergebung. Und das ist ganz spannend, da Menschen auch begleiten zu dürfen auf diesem Weg, der ja kein einfacher Weg ist, aber zu wissen, es geht weiter. Und das haben wir ja selber auch erlebt durch unsere Erfahrung. Das Scheitern muss nicht der Schlusspunkt sein, sondern es ist manchmal auch wie ein Doppelpunkt in eine neue Lebensphase hinein. Und das waren ganz starke Erlebnisse. Und es ist uns schon auf dem Herzen, dass wir so einen Kurs auch mal in Zürich anbieten können. Mit der Leuekriller, ich denke auch hier gibt es Leute, die auch so Erfahrungen durchleben mussten, wo es eine große Hilfe sein kann, einfach mit anderen, denen es gleich geht, auszutauschen und Gottes Kraft zu erleben. Und auch mit anderen Gemeinden in Zürich, wo es einen Bedarf gibt. könnte ich mir gut vorstellen, dass wir im nächsten Jahr mal so einen Kurs hier in dieser geografischen Ecke anbieten, was sehr schön wäre. Also wenn jemand Interesse daran hat, dann könnt ihr gerne auf Sonja oder auf mich zukommen. Gut, das war noch so ein bisschen Vorgeplänkel. Eigentlich geht es um die Predigt. Die Liebe trägt keinem etwas nach. Das ist in der Fortsetzung dieser Predigtreihe, in der wir gerade drinstehen, 49 Days of Love, die wir im Oktober gestartet haben, an dem Sonntag, von dem aus es gerade 7 Wochen oder 49 Tage bis Weihnachten waren. Wir kommen Weihnachten näher und deswegen ist es auch die vorletzte Predigt in dieser Reihe. In 2 Wochen kommt dann die letzte Predigt. Und ich möchte den Text lesen, den Vers, um den es heute geht, wobei es nur um den letzten Teil von dem Vers heute geht. Die Liebe verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Eingebettet in dieses große und bekannte Kapitel der Liebe, der Bedeutung der Liebe, auf die wir ja in den letzten Wochen auch eingegangen sind, wo es jetzt nicht nur um die eheliche Liebe geht, das hat Raffi ja auch im Oktober in der einleitenden Predigt gesagt, sondern Liebe hat ja so ganz verschiedene Ebenen und auch diese zwischenmenschliche Ebene der Liebe, der Verbundenheit, auch in der Gemeinde einander zu lieben mit dieser göttlichen Liebe, ist eine Herausforderung, der wir uns immer wieder stellen dürfen, die uns gar nicht immer so einfach gelingt, weil in uns drin, also in euch weiß ich nicht, aber in mir drin, da stecken auch so Eigenschaften, die so genau das Gegenteil sind von dem, was in 1. Korinther 13 steht. Also ganz natürlich von mir heraus kann ich durchaus mal die Beherrschung verlieren oder durchaus mal meinen eigenen Vorteil suchen oder jemandem was nachtragen. Ich muss mit diesen Dingen kämpfen. Dir geht es vielleicht einfacher, vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es dir gleich. Und darum ist es gut, wenn wir da hinschauen. Im Leben werden wir immer wieder verletzt und enttäuscht. Die Bibel sagt in, ich glaube, es ist in Johannes 10, ist nicht Johannes 10, egal, irgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass es unmöglich ist, dass keine Ärgernisse kommen. Das heißt, wir werden immer im Leben an Situationen geraten, die uns Ärger bereiten, die uns Schwierigkeiten bereiten, wo wir enttäuscht werden, wo wir verletzt werden. Wenn wir irgendwo in dieser Illusion leben, es wird besser und ich brauche nur den richtigen Partner oder wenn ich andere Kinder hätte oder wenn ich eine andere Gemeinde hätte oder egal, das ist alles eine Illusion. Überall, wo wir leben, sind Menschen um uns herum. Wir sind Menschen, wir sind fehlerhaft und das heißt, es wird immer Enttäuschungen und Verletzungen geben. Wir sollten nicht darauf warten, dass es einen Ort gibt, wo das nicht passiert. Wir sollten uns vielmehr fragen, wie kann ich mit dem klarkommen? Und da spielt das eine Rolle, was in 1. Korinther 13, Vers 5 steht. Liebe trägt keinem etwas nach. Das hat sehr viel mit dem zu tun. Wie reagiere ich, wenn Verletzungen entstehen, wenn ich enttäuscht werde? Wie reagiere ich, wenn ich mich selber enttäusche? Ich habe so gemerkt in meinem ganzen Verarbeitungsprozess, auch von all den Bruchstücken und all dem Scheitern, das ich persönlich erlebt habe in den letzten Jahren, etwas vom Schwierigsten für mich war, mir selber vergeben zu lernen. Für meinen Anteil an Schuld, für mein Versagen, für das, wo ich Menschen enttäuscht habe. Es ist mir einfacher gefallen, anderen Menschen zu vergeben, wie mir selber. Und das ist auch ein Teil hier von dem, um was es heute geht. Was führt dann zu Enttäuschung, Groll und Bitterkeit? Was ist dann die Ursache von dem, dass wir in der Gefahr stehen, anderen etwas nachzutragen? Erstens kann das daran liegen, was andere über uns sagen. Worte können sehr verletzend sein. Hiob 12, Vers 5, da heißt es, die Menschen, denen es gut geht, meinen, sie könnten diejenigen, die in Not sind, verhöhnen und ihnen noch einen Stoß versetzen, wenn sie ohnehin schon wanken. Und manchmal ist das so, wenn man durch schwierige Lebensphasen geht, hört man nicht nicht unbedingt die besten Worte und Aussagen. Das ist manchmal so der letzte Stoß, den man eben nicht mehr gebraucht hätte, wo man ohnehin schon am Wanken ist. Und anstatt dass einer da ist und einem hilft, nicht zu fallen, kriegt man manchmal noch den Todesstoß. Worte können sehr verletzend sein, auf der einen Seite. Deswegen mahnt uns auch das Wort Gottes, sehr behutsam mit Worten umzugehen. Manche Worte haben vielleicht auch in unserem Leben bis heute eine ganz starke Prägung, was wir Kindern sagen. Das kann ihr ganzes Leben lang nachhallen, wenn ein Vater oder eine Mutter zu dem Kind sagt, du bist nichts, du kannst nichts, wirst es nie zu etwas bringen, wird dieses Kind groß werden und wird immer denken, ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde es nie zu was bringen. Wenn das nicht heil wird, solche Aussagen, sind ganze Lebensbiografien durch einzelne Sätze geprägt und zwar nicht positiv geprägt. Aber ich möchte nicht nur die negative Seite betrachten, sondern auch das positiv sehen. Wenn Worte so eine Kraft haben, haben sie auch im positiven Sinn eine Kraft. Und das sind wir gefordert, das sind wir mit der Liebe gefordert. Eben nicht nachtragend, nicht den eigenen Vorteil, sondern wie es im Vers vorne dran heißt, sie ist freundlich, dieses freundliche, großzügige, aufbauende Wesen Gottes auch in unserem Reden zu widerspiegeln, einander zu sagen, wow, du kannst das so gut, ich schätze deine Art, wie du mit Menschen umgehen kannst, ich schätze deine Art, wie du, egal was halt deine Stärke ist, dass wir auch solche Worte aussprechen und dran glauben, es bewirkt Gutes. Was andere über uns denken, kann uns auch enttäuschen. Das sieht man ja nicht. Die Gedanken sind ja verborgen. Aber manchmal spüren wir, wenn wir mit Menschen zusammen sind, wie sie sich uns abwenden, wie sie uns im wahrsten Sinne des Wortes die kalte Schulter zeigen. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Was andere uns antun, wie auch immer, durch Worte, durch Taten, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und auch die eigenen Grenzen, das eigene Versagen, das kann alles zu Enttäuschung, zu Groll, zu Bitterkeit führen. Das Problem von diesen Erlebnissen ist, dass wir dann dazu neigen, wovor uns jetzt 1. Korinther 13,5 mahnt, dass wir nicht nachtragend sind, dass wir diese Dinge nicht irgendwo in unserem inneren Schrank schubladisieren und nur darauf warten, bis wir diese Schublade öffnen können und dann das mit der Vergebung verwechseln mit der Rache, nach dem Motto, Rache ist süß, wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und fallen da voll ins Alte Testament zurück und haben vergessen, dass wir durch das, was Jesus uns geschenkt hat, eine neue Botschaft und einen neuen Auftrag haben. Für mich war so die erste Zeit, die ersten Monate nach der Trennung, wo ja dann auch dann bald dann der berufliche Wechsel für mich kam, weg von Silbern hin zu der Stiftung Taubblindenhilfe, wo ich bis heute noch arbeite, war für mich innerlich eine sehr schwierige Zeit. Einerseits überhaupt mit der neuen Lebenssituation klarzukommen und andererseits auch zu spüren, wie meine Mitmenschen auf mich und auf die ganze Situation reagieren. Wo gute Freunde mir den Rücken zugekehrt haben, wo ich auch enttäuscht war von Erwartungen, die ich hatte, die nicht eintraten. Und das war so eine Phase, da hatte ich recht zu kämpfen mit genau diesem Problem, nachtragend sein, bitter zu werden. Und für mich war in dieser Phase ein entscheidender Moment, ich nenne es für mich das Onkel-Siegfried-Erlebnis, war die Tatsache, dass mein Onkel Siegfried, das ist der Bruder von meiner Mutter, der ist verstorben. Und ich hatte jetzt nie so eine wahnsinnig enge Beziehung zu ihm, aber irgendwie fand ich fahre zu der Beerdigung, das war ziemlich weit oben in Deutschland, bin ich mit meinen Eltern zusammen da zur Beerdigung von Onkel Siegfried gefahren. Und in dieser Predigt von der Beerdigung hat der Pfarrer das Leben von Onkel Siegfried so ein bisschen auch Revue passieren lassen, wie das oft auch der Fall ist bei Beerdigungen. Und so, da ging mir so die ganze Familiengeschichte wieder durch den Kopf und vor Augen vorbei. Die Familie meiner Mutter ist in Ostpreußen, hat in Ostpreußen gelebt, damals vor dem Zweiten Weltkrieg. Das gehörte damals zu Deutschland, das war Teil von Deutschland. Heute gehört es zu Polen, damals war es noch Teil von Deutschland. Als der Krieg begann, musste mein Opa in den Krieg und meine Oma, als dann die Russen kamen und dann Deutschland besetzten, ging das ja mit sehr viel Gewalt. Also die Gewalt, die Deutschland den anderen Ländern angetan hat, die wurde ja dann Deutschland auch wieder angetan von den Ländern, die dann zurückschlugen, da eben Auge um Auge, Zahn um Zahn ist in der Kriegsrhetorik dann eben dann bittere Tatsache. Und deswegen, vor allem als die Russen kamen, flohen sehr viele Deutsche aus ihrer Heimat dann in Sicherheit, das war dann weiter im Westen von Deutschland. Und so ist auch meine Oma mit diesen 6 Kindern, die sie zu dem Zeitpunkt hatte, geflohen. In einem bitterkalten Winter, minus 20, minus 30 Grad, die Ostsee war gefroren, viele sind über die Ostsee geflohen. Ihr kennt vielleicht so Filme aus dieser Zeit, meine Familie hat das wirklich dann auch miterlebt. Und die haben alles verloren, meine Großeltern waren eigentlich recht wohlhabend. Wir hatten einen Bauernhof, recht viel Land, Tiere und alles drum und dran und haben alles verloren. Und es ist nicht anders, wie es heute ist. Flüchtlinge waren auch damals nicht willkommen. Obwohl es Deutsche waren, es waren keine Ausländer, es waren Deutsche, aber die waren Flüchtlinge und in dem Ort, wo sie halt hinkamen, das war jetzt bei meiner Familie in Bayern, da hatten die Leute ja ohnehin schon zu wenig. Kriegszeit ist schwierige Zeit, hatte zu wenig Essen, hatte keinen Strom und all das, was so selbstverständlich war, war alles weg. Und jetzt kamen noch in diesen Mangel herein all die Leute aus dem Osten, die kamen und auch noch von dem Brot essen wollten, von dem es sowieso schon zu wenig gab. Die waren nicht willkommen und das bekamen die auch zu spüren. Sie haben sich dann da niedergelassen. Ich könnte noch ganz viele spannende Geschichten erzählen, auch wie die ganze Familie, mein Großvater, der im Krieg und Kriegsgefangenschaft war, wie die sich wiedergefunden haben, sehr bewegende Geschichten. Aber dazu fehlt heute Morgen die Zeit, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Onkel Siegfried kam von sehr behüteten, wohlgehenden, auch finanziell wohlgehenden Verhältnissen in Ablehnung und Armut. Als er konfirmiert wurde, hatte die Familie nicht genug Geld, um ihm eine schöne Kleidung zu kaufen. Dann hat er sich von einem anderen Schulkollegen einen Anzug ausgeliehen, ging mit diesem Anzug an die Konfirmation, sah nett aus und gab den Anzug wieder zurück und hatte nichts. So, das waren die Verhältnisse. Und so diese ganze Entbehrung, dieses ganze Leid, dieses ganze Ausgegrenztsein, dieses ganze ausgelacht werden, die ganze Armut, war das, was die ersten Lebensjahre, 2 Jahrzehnte mindestens von Onkel Siegfried geprägt hat. Später hat er dann einen Beruf gelernt, wurde Landschaftsarchitekt, war einer der erfolgreichsten Landschaftsarchitekten in Deutschland und es ging ihm dann sehr gut, auch finanziell sehr gut. Er ist dann nicht so arm gestorben, wie er dann zwischenzeitlich war. Und was mich in dieser ganzen Geschichte fasziniert hat, war die Tatsache, dass Onkel Siegfried das Recht gehabt hätte, in Anführungszeichen, bitter zu werden, Groll in sich zu tragen, nachtragend zu sein. Er hat so viel Ungerechtigkeit erlebt. Aber ich kannte ihn nicht so. Er war ein sehr gütiger, ein sehr freundlicher, ein sehr fröhlicher, ein aufgestellter Mann. So kannte ich ihn. Und ich dachte mir, der hat einfach all das Unrecht, das er erlebt hat, das hat nicht sein Leben prägen dürfen. Er war nicht nachtragend, sondern er hat es irgendwie geschafft, das abzulegen. Als dann der eiserne Vorhang fiel, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, konnte man wieder so ganz einfach auch nach in die DDR, damalige DDR, und nach Polen reisen. Das war ja inzwischen eigentlich gar nicht mehr möglich. Und dann ist Onkel Siegfried mit Tante Elfriede und noch jemand von der Familie, sind sie in ihr Elternhaus gefahren. Da wohnten seit 50, 60 Jahren zu dem Zeitpunkt Polen drin. Und die hatten richtig Angst, dass jetzt die eigentlich die rechtmäßigen Besitzer kommen und ihnen ihr Zuhause, in dem sie 60 Jahre jetzt gewohnt haben, wieder wegnehmen wollen. Was ja zum Teil passiert ist. Aber die wollten es, sie hatten keine böse Absichten, die wollten einfach nochmal diese Kindheitserinnerungen nochmal erleben, wollten sehen, wie sieht es jetzt aus, und haben die Familie besucht und hatten auch einen richtig guten und freundlichen Kontakt. Und das war für mich so ein Zeichen, was in uns geschieht, wenn wir nach diesem Prinzip leben, eben nicht nachtragend zu sein, sondern anders zu reagieren, wie ich das nachher dann gleich erklären werde. Das setzt frei. Wir können eigentlich negativen Erlebnissen aus der Vergangenheit segensreich und positiv begegnen. Das ist möglich durch die Kraft der Liebe, durch die Kraft der Vergebung. Und genauso hat das Onkel Siegfried erlebt. Ich war zu diesem Zeitpunkt eben in einer Phase, wie ich es vorher erklärt habe, voll Kampf gegen Groll, gegen Bitterkeit, für die Sachen, die ich einfach ungerecht empfand, unfair fand mir gegenüber. Und ich entschloss mich auf dem Rückweg von der Beerdigung nach Hause, habe ich mich entschlossen, wenn Onkel Siegfried das konnte, wenn er es geschafft hat, sein Leben nicht prägen zu lassen von den negativen Erlebnissen, die er gemacht hat, dann kann ich das auch. Und ich habe mich entschieden, ich lasse los. Ich nehme all diese bitteren Gedanken, all diese Gefühle von Ungerechtigkeit und Unfairness, die nehme ich gar nicht an. Ich will mich mit dem gar nicht auseinandersetzen. Ich will nicht in so eine Schiene hineinkommen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Moment in den letzten Jahren, an den ich immer wieder zurückdenke und immer wieder zurück an zu dieser Entscheidung komme und sagen will, ich will nicht ein Mensch sein, der so aussieht, wie hier dieser freundliche Herr auf dem Foto. Ich will eine andere Ausstrahlung haben. Rick Warren sagt das sehr schön, negative Erlebnisse, die machen, auf Englisch kann man schön sagen, machen uns better or bitter. Und ich habe mich entschieden, ich will nicht bitter werden durch die negativen Erlebnisse. Ich will es dem Heiligen Geist erlauben, etwas Besseres daraus zu machen. Groll und Bitterkeit tun uns nicht gut. Da gibt es jetzt einige Verse, denn der Ärger bringt den Narren um, den Unverständigen tötet seine Bitterkeit. Es hilft uns nicht weiter, weil wir erzielen ja keinen Fortschritt, wenn unsere Gedanken kreisen, wenn wir uns da drin verbeißen und in Bitterkeit und Nachtragen und alles. Es geht uns ja nicht besser. Wir schlafen nicht besser, wir essen nicht gesünder, wir haben nicht die positivere Lebensausstrahlung, wir sind in einem richtigen negativen Kreislauf drin. Und es hat dann auch gesundheitliche Auswirkungen, das ist medizinisch nachgewiesen, dass glückliche Menschen besser und länger leben. Also die Bitterkeit, die hat auch auf unsere Gesundheit bedeutende Einflüsse. Der eine bleibt gesund bis an sein Ende, dann stirbt er frei von Sorgen und im Frieden. Wobei ich jetzt hier nachschieben muss, manchmal sind wir dann etwas idealistisch geprägt. Der Umkehrschluss ist ja nicht jetzt unbedingt richtig. Wenn ich nicht bitter bin, werde ich jetzt immer 100 Jahre alt. Nein, es gibt Menschen, die leben sehr gesund, die sind trotzdem mit 50 oder mit 30 oder mit 20 gestorben. Geht ja jetzt nicht unbedingt um das, sondern es geht um die Frage, wie wollen wir leben und wie wollen wir sterben. Ich möchte nicht verbittert und enttäuscht sterben. Ist jemand von hier, der sagt, das würde ich gern? Okay, habt die Hand gesehen. Niemand von uns will das. Und dass wir das so dann auch erleben, wie wir uns das heute wünschen, müssen wir heute die entsprechenden Schritte auch einleiten, wo wir sagen, ich stemme mich jetzt gegen das. Ich will nicht eben nachtragend sein. Ich will es lernen, mit Enttäuschung und Ärger richtig umzugehen. Wie können wir das machen? Erstens, indem wir das formulieren. Ich habe letzte Woche in Stuttgart habe ich ein sehr tiefgehendes Gespräch gehabt mit einer Person, die Frau von jemandem, der auch durch ganz viel Leid, ganz viel Schwierigkeiten, ganz viel Zerbruch ging. Und habe in diesem Zusammenhang dieses Gespräches folgende Aussage gemacht, die man leicht missverstehen kann, ich sage es jetzt trotzdem. Ich glaube, wir vergeben manchmal zu schnell. Okay, jetzt könnt ihr die Steine, mit denen ihr steinigt wollt, die könnt ihr mal nochmal liegen lassen. Ich erkläre es jetzt. Was meine ich damit? Schnell vergeben ist gut, also das ist grundsätzlich eine positive Eigenschaft, die wir uns aneignen sollten. Was ich sagen möchte ist, wir sollten nicht oberflächlich vergeben, nicht in so ein frommes Fahrwasser reinkommen und sagen, ja, muss halt vergehen. Und wir wissen gar nicht, was will ich vergeben, was ist die Schuld, was ist die Anklage und was kann ich jetzt, welche Anklage kann ich durchstreichen. Es lohnt sich, hier wirklich auch in einer gewissen Art und Weise gründlich zu arbeiten. Da haben wir gerade in diesem Lieben, Scheitern, Leben-Kurs haben wir dieses Thema recht intensiv behandelt. Wirklich aufzuschreiben, bewusst aufzuschreiben, was ist meine Anklage gegen XY? Was werfe ich ihm vor? Was ist die Schuld? In jedem Gerichtsprozess wird äußerst genau, äußerst viel Aufwand betrieben, um die Schuld, die Anklageschrift exakt zu formulieren. Du wirst nie in der Schweiz vor ein Gericht kommen und der Richter wird sagen, ja, du bist angeklagt für irgendwas, ich spreche dich für irgendwas schuldig. Es läuft nicht so, sondern es wird wahnsinnig viel Energie investiert, wie formuliert man die Anklage. Und da gehen wir, meiner Meinung nach, warum auch immer, zu schnell drüber hinweg. Das ist ein Wischiwaschi, dass man zwar vergeben hat, aber man weiß gar nicht ganz genau, was hat man vergeben und warum und was sind die Auswirkungen davon. Also da wirklich das auszusprechen, das quält mich, das ist die Schuld, das ist die Ungerechtigkeit, das ist meine Anklage, das halte ich dir vor. Formulier das. Und wenn du dann sagst, das vergebe ich dir, dann hat das Qualität. Dann weißt du, für was du dich entschieden hast. Also, wie gesagt, ich bin ein Fan von schnell vergeben, aber bitte gründlich schnell vergeben. Das ist das, was ich sagen möchte. Rede auch über deinen Schmerz, über deine Bitterkeit mit Gott, mit Menschen. Also, es muss auch mal ein Ende haben. Es gibt auch Menschen, die reden immer über ihre Not und Bitterkeit. Das ist nicht das, was ich meine, sondern einfach das auch aussprechen können, das mal jemandem zu formulieren, das tut auch der Seele gut, die Klagen loszuwerden. Und Gott kann mit unseren Klagen gut umgehen. Psalmen sind ein wunderbares Beispiel davon. Manchmal wünschte ich mir, wir würden etwas besser lernen, wie der Psalmist mit Gott zu reden. Wir sind manchmal so etwas brav geworden. Vielleicht durch das so etwas unehrlich in unserem Reden mit Gott, wo wir so tun, als ob alles in bester Ordnung wäre und dabei kocht es in uns, dass der Dampfkochtopf sich fast zerreißt. Gott weiß doch das. Warum sagen es wir ihm dann nicht? Lass los. Das ist der zweite Punkt, wie wir an den Punkt kommen, nicht nachtragend zu sein. Lass los. Vergib und dir wird vergeben werden. Lass los und du wirst losgelassen werden. Spannend, wie der Vers übrigens weitergeht. Wäre jetzt spannend, das noch, können wir einen ganzen Exkurs noch einbauen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das wäre der nächste Satz. Steht alles in einem Zusammenhang miteinander. Loszulassen macht uns frei. Wir müssen diesen Ballast unserer Schuld und den Ballast der Schuld, die andere uns angetan haben, den müssen wir nicht rumtragen. Das tut uns nicht gut. Es belastet unser Leben. Es fällt uns manchmal nicht so leicht loszulassen, weil dann haben wir nichts mehr in der Hand. Wir haben gern so unsere geheimen Akten. So, der war mir schuldig, der hat mir das und das und der, alles okay, wir können Freunde miteinander umgehen, aber Tag X kommt, dann wird der Orden aufgemacht. Aber du hast vor 17 Jahren und 3 Tagen, es war um 14.31 Uhr, da hast du. Und dann wird die ganze alte Suppe wieder nach vorne geholt und vorgehalten. Das tut dir nicht gut, all die Aktenordner mitzutragen, in denen die Notizen drinstehen, wo all die Schuld ist. Lass es los. Spannend in der Geschichte Hiobs, die ich finde, die man sehr gut nehmen kann für dieses Thema, der durch viel Leid und Ungerechtigkeit ging, der alles verloren hat, was er hatte und dem auch die Freunde haben sich gegen ihn gewendet, sogar seine Ehefrau. Der Wendepunkt in der Geschichte von Hiob, Hiob 42, der tritt ganz spät ein, und zwar nachdem Hiob für seine Freunde gebetet hatte. Was die ihm alles gesagt haben, die haben dem Hiob, dem armen Hiob, das Leben wirklich schwer gemacht. Und der Hiob kommt an den Punkt, wo er für seine drei Freunde betet. Da muss ganz viel an innerer Heilung, an Loslassen, an eben nicht nachtragen passiert sein, dass Hiob das konnte. Und spannend ist, wie dieser Vers weitergeht. Nachdem Hiob für seine drei Freunde gebetet hatte, ließ der Herr ihn wieder gesund werden und gab ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Manchmal lässt Gott diese Zeiten der Not, der Schwierigkeiten, der Enttäuschung, des Ärgers zu in unserem Leben, warum auch immer. Er hat aber auch die Fähigkeit, es nicht bei dem bewenden zu lassen, sondern etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Ich persönlich habe die feste Überzeugung, dass Menschen, die durch schwierige Lebenskrisen gehen und mit Gottes Hilfe da durchkommen, indem sie eben nicht nachtragend sind, nicht verbittern, nicht Groll in sich tragen, dass sie am Ende ihres Prozesses eine bessere Entwicklung, einen tieferen Charakter, eine tiefere Gotteserkenntnis haben, als sie es vorher hatten, weil sie mit dem Leben, mit sich selbst, mit Abgründen in sich selbst und mit Abgründen rundherum konfrontiert worden waren und es geschafft haben, heil durch das durchzugehen. Das hat meiner Meinung nach einen sehr einen Charakter von Entwicklung zu Dimensionen, die man sonst nicht erleben würde. Und Gott hat die Fähigkeit, aus Mist Dünger zu machen. Eine phänomenale Fähigkeit, aus den negativsten Erlebnissen Segen entstehen zu lassen. Und das schätze ich an Gott sehr. Wir können das erleben, dass wir eben nicht nachtragend sind, indem wir nicht nur über das reden, dass unser Herz bei Gott und bei Freunden ausschütten, indem wir vergeben und loslassen, aber auch indem wir unser Herz und unser Leben neu auf Gott ausrichten. Auch Hiob, hier in Hiob ist das zu lesen, bring dein Herz in Ordnung, eben befreie es von all diesen Kreisläufen, negativen Gedankenkreisläufen, dem Ballast, was unser Leben schwer machen kann. Bring dein Herz in Ordnung, bereite deine Hände betend zu Gott aus. Dann wirst du deinen Kopf aufrichten, du wirst stark und mutig sein. Dein Leiden wirst du vergessen, wie versickertes Wasser wird es dir vorkommen, wenn du daran denkst. Das ist das, was Gott aus unserem Leben machen kann, auch wenn es nicht nur so ideal verläuft, auch wenn wir Dinge erleben, die uns das Leben schwer machen. Das ist nicht das Ende, sondern in Gottes Kraft und in dieser gelebten Liebe können wir eine Dimension erleben, die uns genau dorthin bringt, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir anfangen, unseren Kopf aufzurichten, wo wir stark und mutig sind, wo wir wissen, das Leiden ist da. Wir haben die Narben, wir haben die Verletzungen, aber es tut nicht mehr weh. Wir sehen vielleicht sogar, dass Gott gerade auch durch und wegen solchen Erlebnissen etwas Gutes, Neues hat wachsen und entstehen lassen können. In diesem Sinn möchte ich uns alle ermutigen, lasst uns in dieser Liebe leben, lasst uns das Leben nicht taktlos zu sein, nicht die Beherrschung zu verlieren, niemandem etwas nachzutragen, sondern großzügig zu sein mit Vergebung, großzügig sein mit Freundlichkeit, mit all dem, was hier in 1. Korinther 13 geschrieben ist. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns so mutmachende Beispiele gibst in deinem Wort, wie wir im Leben ausgerichtet sein können, auch in schwierigen Lebenszeiten, Herr. Danke, dass du uns nicht alleine lässt in diesen Zeiten, sondern dass du mit uns bist, dass du bei uns bist und dass du uns hilfst, Herr, das zu tun, was da dein Wort sagt, was gefühlsmäßig manchmal gar nicht so einfach ist. Also mir ist es nicht immer so einfach gefallen, Herr. Aber es war gut. Es war gut, mit dir diese Dinge zu erleben und zu spüren, wie es so erleichternd ist, wie es befreiend ist, die bitteren Gedanken, den Groll, all diese Dinge abzulegen und ganz neu auf dich zu schauen, Herr Jesus. Das weiterzugeben, was wir von dir so großzügig empfangen haben, deine Vergebung und deine Liebe, die so grenzenlos ist, sie weiterzugeben an uns selbst, an Menschen in unserem Umfeld und indem wir das tun, auch zu erleben, dass wir heil werden und gesund bleiben. Hilf uns dabei, Herr, auch in den nächsten Wochen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du hier bist und du merkst, da gibt es so den einen oder anderen Bereich, da bist du in der Gefahr, bitter zu sein, bitter zu werden, vielleicht bist du bitter. Da gibt es Enttäuschungen, da gibt es negative Erlebnisse, da gibt es so diese geheime Akte, wo du anderen Menschen Vorhaltungen machst. Lass es los. Entschuldigung.